Danke dir, Michael. Ja, genau. Auch nochmal von mir einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich darf heute in unserer Matthäus-Predigtreihe weitermachen. Heute soll es um Matthäus 6 ab Vers 1 bis 18 gehen. Und da wird es so es gibt in ein paar Überschriften stand wahre Frömmigkeit. Das klingt immer, ich finde, Frömmigkeit ist so ein altes Wort. Aber da werde ich später noch ein besseres für finden. Hoffe ich, dass das besser ist. Keine Ahnung, dürft ihr entscheiden. Und es wird um bedürftigen Menschen eine Spende geben, beten und fasten gehen. Und Jesus erzählt, wie das richtig geht. Er erzählt den Leuten, wie man das machen sollte. Ich werde einmal den Text vorlesen, Matthäus 6, ab Vers 1 bis 18. Ich lese das aus der Guten Nachricht Bibel. Und es fängt so an. Übrigens, für alle Schlachterleser, ihr habt beim ersten Vers ein bisschen was anderes stehen und vielleicht auch alte Elberfelder. In der neueren Elberfelder ist der erste Vers auch schon ein bisschen anders. Der Sinn ändert sich nicht wirklich. Es gibt ein paar Schriften, so und so, da konnte man sich jetzt entscheiden. Gute Nachricht hat sich dazu entschieden, den Vers mit reinzunehmen. Aber die Aussage wiederholt sich auch nochmal im Text. Also ja. So, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn ihr also einem Bedürftigen etwas spendet, dann hängt es nicht an die große Glocke. Benimm dich nicht wie die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen. Sie wollen nur von den Menschen geehrt werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du also etwas spendest, dann tue es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was deine rechte tut. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, mach deinen Namen groß in der Welt. Komm und richte deine Herrschaft auf. Verschaffe deinen Willen Geltung auf der Erde, genauso wie im Himmel. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf, wie die Scheinheiligen. Sie machen ein saures Gesicht, damit alle Welt merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du fasten willst, dann wasch dein Gesicht und kämme dich, damit niemand es merkt, als nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Genau. Ich habe diese Predigt mit das wahre Glaubensleben überschrieben oder echte Frömmigkeit. Frömmigkeit bedeutet ja einfach nur, wie lebe ich mein Glaubensleben? Wie gestalte ich mein Leben mit Gott? Also das wahre Glaubensleben in den drei Aspekten, bedürftigen Geld geben, Almosen geben, beten und fasten. Und ich möchte in Vers 2 beginnen einmal. Da steht nämlich, Wenn du also einem Bedürftigen etwas spendest, dann häng es nicht an die große Glocke und benimm dich nicht wie die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen und so weiter. Das heißt, Jesus redet hier über Almosen geben. Da geht es nicht um den Zehnten geben oder an die Gemeinde spenden, sondern Leuten, die auf der Straße leben, Leute, die obdachlos sind oder Leute, die einfach nicht genug haben zum Leben. Michael hat uns in der Einleitung erzählt, dass wir in einem reichen Land leben, in Deutschland, und das will ich gar nicht verneinen. Ich glaube, fast jeder von uns ist in den Top 5% der Weltbevölkerung vom Einkommen her und von dem, was wir an Geld haben zum Leben. Aber in Deutschland gibt es eben auch Menschen, die die zu wenig haben, die sich nicht alles leisten können, die ja auch teilweise am Hungern sind, auch in Deutschland. Wie das zu diesen Umständen gekommen ist, da will ich nicht drüber reden, da redet auch der Text nicht drüber. Aber ich merke immer wieder, wie wir vor allem auch in Deutschland und auch in christlichen Kreisen immer wieder sagen, ja, aber einem Obdachlosen, den kannst du doch kein Geld geben. Was ist, wenn? Was ist, wenn dieser Obdachlose sich das damit kauft? Oder was ist, wenn dieser Hilfsbedürftige sich kein Essen kauft, sondern irgendetwas anderes? Und für Jesus ist das gar kein Thema in diesem Text. Jesus redet da überhaupt gar nicht drüber. Es geht nur darum, es geht nicht um die anderen, es geht dabei um dich. Es geht um dein Glaubensleben. Es geht darum, was du mit deinem Geld machst und wie deine Herzenshaltung aussieht, wenn es um dein Geld geht und wenn du Leuten eine Spende geben möchtest. Ich war in der Vorbereitung echt hin und her gerissen, wie ich jetzt darüber reden soll, wie ist es richtig, mit Almosen umzugehen, wie kann man das richtig machen. Ich glaube, dass Jesus da nicht drüber redet, weil das früher im Judentum, zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, das war selbstverständlich. Wenn jemand an der Straße gesessen hat und gebettelt hat, man hat ihnen eigentlich immer etwas gegeben. Das war voll in deren Kultur drin. Aber heutzutage ist das überhaupt nicht mehr in unserer Kultur, anderen Menschen etwas zu geben, die um Geld betteln. Und deswegen ist es, glaube ich, auch bei den Christen etwas untergegangen. Und ich glaube, dass es nicht darum geht, was diese Menschen damit kaufen, weil auch früher, zu Jesu-Zeiten, gab es Alkohol, es gab auch Drogen. Menschen haben immer einen Weg dazu gefunden, sich irgendwie zu berauschen, irgendwie den Kopf zu benebeln. Das gab es schon immer. Das heißt, das war quasi auch die Gefahr früher, als man diesen Menschen Geld gegeben hat. Und deswegen, möchte ich Mut machen, wieder mit diesem Geld geben an Leute, die sich kein Essen leisten können oder um Geld bitten, weil sie kein Geld haben, wieder mit anzufangen. Und es muss ja nicht bei diesem Geld bleiben. Es muss ja nicht bei dieser kleinen Spende bleiben. Ich glaube, dass gerade diese Menschen Jesus liebt. Er hat sich immer um die Außenseiter gekümmert. Er war immer bei den Außenseitern. Er war bei den Leuten, die unbeliebt waren, bei den Leuten, die schmutzig waren, bei den Leuten, die in der Gesellschaft nicht angesehen waren. Und ich glaube, da sollten wir auch sein und gerade diesen Leuten das Wort auch bringen, die frohe Botschaft, das Evangelium. Wenn man keine Zeit hat, reicht ja auch ein Gottes Segen dir. Oder wenn man etwas dabei hat, wie ein Neues Testament, eine Bibel, kann man denen das geben. Das sage ich auch gerade zu mir. Ich war da in den letzten Jahren auch ganz, ganz schlecht drin, in diesem Almosen geben. Aber Jesus, für Jesus war das nicht nur selbstverständlich, Almosen zu geben, sondern er geht noch einen Schritt weiter und sagt, wir sollen da gar nicht drüber reden, was wir geben. Oder wir sollen das auch gar nicht groß an die große Glocke hängen. Wir sollen gar nicht das zeigen, dass wir das machen. Ich kann mir das irgendwie auch nicht so wirklich vorstellen, wie die Leute das früher gemacht haben. Ich habe jetzt hier einen 10-Dollar-Schein, ich war in Amerika. aber das ist nur symbolisch. Das heißt, ich habe das versucht, so in meinem Kopf durchzuspielen. Okay, wie haben jetzt die Leute, über die Jesus redet, diese Heuchler oder diese Menschen, diese Scheinheiligen, wie haben die das denn gemacht? Wie spendet man denn jemanden irgendwie so Geld und hängt das an die große Glocke. Ich weiß, also irgendwie, ihr müsst jetzt gleich mitspielen, wenn ich dem Imaginären das gebe, müsst ihr sagen, wow, wie toll, ne, und so, ja. Das heißt, hier Leute, ne, ich bin so ein toller Christ, ich gebe jetzt diesem Bedürftigen Geld. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie irgendwo gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie das früher war. Vielleicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, es geht Jesus vor allem aber auch um unsere Herzenshaltung dabei. Wie geben wir dem das? Machen wir das, weil wir gut dastehen wollen? Machen wir das, um zu zeigen, okay, ich gebe Geld, ich bin ein toller Mensch, ich bin ein guter Christ? Oder gebe ich das, weil ich geben möchte, weil ich mich um andere Menschen kümmern möchte, weil ich dieses Herz habe, Leuten zu geben, Leuten zu helfen, Leuten Jesus Liebe weiterzugeben. Jesus sagt, dass er eben nicht diese Heuchler haben will. Und das, was ich gerade gemacht habe, mit diesem, ich gebe das und lass mich dafür feiern, dafür habe ich dann, das war dann quasi mein Lohn. Hier steht, ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn man so Geld gibt, wenn man sich dafür feiern lässt, dass man Geld bekommt, wenn man sich selber dadurch groß macht, dann hat man seinen Lohn schon bekommen. Und das bedeutet, Jesus verheißt hier, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das heißt, auf diesem Almosen geben liegt Segen. Gott wird es dir vergelten, wenn du Bedürftigen Geld spendest, wenn du Bedürftigen etwas Gutes tust. Wenn man das an die große Glocke hängt, dann kriegt man den Applaus von den Leuten und mehr nicht, das war's dann. Gott sieht dieses Werk nicht an, damit sammelt man keine Schätze im Himmel. Aber wenn man das im Verborgenen tut, wenn man das aus einer guten Herzenshaltung heraus tut, dann liegt da Segen von Gott drauf, das verheißt uns hier Jesus. Das war der erste Punkt, das war Spenden an Bedürftige, Almosen geben. Und der zweite Punkt, den Jesus macht, ist beten. Das heißt also, wie bete ich richtig? Wie mache ich das? Was kann man beim Beten richtig machen, was kann man beim Beten falsch machen? Michael hat da schon auch in diesem Text ist ja auch das Vaterunser, da hat er ja auch lang und breit drüber geredet, ich glaube 2 oder 3 Predigten. Also werde ich da jetzt nicht so viel drauf eingehen, aber ein bisschen was will ich da doch zu sagen. Kann ich irgendwas machen, um das abzustellen? Oder? Okay, dann rede ich einfach weiter. Wenn ihr betet, tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie begehen es gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich glaube, dabei geht es nicht. Mache ich irgendwas? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, also, ich glaube, es geht dabei, bei dem öffentlichen Beten, da ging es um diese Menschen, die sich halt, ich glaube, es gibt eine Geschichte im Alten Testament, das fällt mir jetzt gerade ein, dass da, oder auch kann auch sein, dass es im Neuen ist, da steht einer im Tempel und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Mensch, der jetzt gerade, der so arm und verdreckt hier und sündig in das Gotteshaus kommt. Ich glaube, er meint solche Leute damit. Und ich weiß, ich habe das bei uns jetzt noch nicht so beobachtet. Okay, ich entmute mich schon mal. Ich hoffe, es hört sich jetzt besser an und knackt nicht mehr. Dankeschön, Jess. Wo war ich? Beim Beten war ich. Jesus sagt, wir sollen, wenn wir alleine beten, ich glaube, es geht hier dabei um das persönliche Gebet, wenn wir beten, dann sollen wir nicht laut und öffentlich beten, sodass es alle hören können, sondern wir sollen in unser eigenes Zimmer gehen und da Gemeinschaft mit Gott haben, mit ihm in Kontakt stehen, mit ihm reden und uns eben nicht selber groß machen. Ich glaube, ein Gebet in Gruppen ist da eine ganz andere Sache. Darüber redet Jesus hier nicht, sondern eben um das eigene persönliche Gebet. Er sagt auch in Vers 7, wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden und nutzt nicht viele Worte, weil ich glaube, er geht darauf ein, dass Menschen eben, die an andere Götter geglaubt haben, die haben ganz, ganz viel geredet, ganz, ganz viel einfach ihren Gott zugetextet und gedacht, das würde irgendwie helfen. Aber das ist ja bei uns auch nicht so. Bei Gott brauchen wir nicht viele Worte, damit er uns versteht. Und ich glaube, da können wir auch teilweise drauf achten. Ach, habe auch ein schönes Bild für Beten. Da können wir selber auch ein bisschen drauf achten, eben bei so Gruppengebeten. Ich will da jetzt keinen kritisieren oder so. Ich mag Gebet. Ich finde find das richtig gut. Und ich achte immer bei mir immer so ein bisschen drauf, dass ich nicht in dieses Plappern gerate. Ich versuche immer möglichst genau das zu sagen, was ich sagen will, damit ich eben mich nicht selber groß mache. Und dieses Beten zu Gott, dieses Gemeinschaft mit ihm haben, dieses eben nicht leere Gebetsworte herunterzuleiern, können wir jetzt hier einmal üben. Ich habe das Vaterunser hier vorbereitet. Ich meine, das ist der schöne Luthertext, den wir alle kennen. Also, den viele Leute kennen. Ich kenne ihn auch so auswendig. Und wir können ja einmal alle aufstehen. Und ich möchte euch Mut machen, diesen Text mit Sinn zu füllen und ihm nicht herunterzuleiern und einfach nur die Worte zu sagen, sondern ihn zu füllen mit dem, was ihr wirklich fühlt. Dein Wille geschehe. Wirklich? Wollt ihr wirklich in eurem Leben, dass sein Wille geschehe und so weiter? Lasst uns das zusammen beten. Und Jesus sagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dankeschön, ihr dürft euch wieder setzen. War ich zu schnell? Ach, das hat mir so Mühe gegeben. Naja. Ich finde, Beten ist eine... Ich mag dieses Gebet wirklich sehr gerne, weil... Und ich versuche auch meistens mein persönliches Gebet irgendwie so zu strukturieren, erstmal Gott die Ehre zu geben und nicht gleich zu ihm zu kommen mit, oh, bitte das und bitte das und ich möchte das. Und weil so funktioniert ja eine Beziehung nicht. Wenn mein Papa mit meiner Mom redet, dann kommt er ja auch nicht zu ihr und sagt erstmal, das muss gemacht werden. Dankeschön, tschüss. So, sondern man hat ja ein Gespräch, man redet ja miteinander, man hat eine Beziehung. Sieht ja keine gesunde Beziehung aus. Und ich glaube, Gott möchte mit uns Beziehung. Gott hat Jesus geschickt, damit die Beziehung möglich ist, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und ich glaube, dieses Gebet spiegelt das gut wider. Und vor allem auch das Zuhören danach oder davor beim Beten ist auch, finde ich, auch sehr wichtig. So, haben wir ja schön weiß. Als nächstes, beim letzten Punkt, spricht der Text übers Fasten. Und Fasten ist für alle, die das ein Fremdwort ist, ist etwa auf etwas zu verzichten, das ist meistens Essen, um diese Zeit zu nutzen, wo man eigentlich kocht oder isst, und da zu beten und da gerade sich bewusst Zeit zu nehmen für Gott und eben dadurch, dass man auf etwas verzichtet, dann mehr Zeit zu haben zum Beten. Meistens macht man das dann, um für eine bestimmte Sache zu beten, weil die einem selbst so wichtig ist. Aber man kann auch andere Sachen mit anderen Sachen fasten. Ich gebe euch schon mal einen kleinen Teaser, hoffentlich für euer Mittagessen. Das heißt also, man lässt dann das Essen weg. Das kann so aussehen, das kann aber auch so aussehen. Ja. Aber man kann zum Beispiel beim Fasten eben auch auf sein Handy, ne? Ich gucke mal hier in die Jugendrichtung, verzichten und dann die Zeit, die man eigentlich am Handy verbringen würde, zum Beten benutzen. Ich würde so viel beten. Also das ist unglaublich. Ich habe mein Handy jetzt gar nicht da. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Bildschirmzeit ich habe. Ist viel zu viel. Ihr könnt mal bei euch in die Einstellungen gehen und dann gibt es da irgendwo eine Einstellung, wo man gucken kann, wie viel man am Bildschirm verbringt, wie viel Zeit man am Handy verbringt und wie oft man das auch rausholt am Tag. Bei mir waren da definitiv schon Tage, wo ich auf jeden Fall über 5 Stunden an meinem Handy gesessen habe. Wenn man die Zeit nutzen würde zum Gebet, ich glaube, da kann man viel mit bewegen. Und jetzt für die Generation meiner Eltern, man kann auch Fernsehen gucken, fasten oder für Fernsehen gucken, fasten oder etwas, was einem wichtig ist, was viel Zeit im Leben einnimmt und das dann halt auf das für eine bestimmte Zeit zu verzichten, um dann zu beten. Und ich möchte uns als Gemeinde herausfordern, wieder mehr als Gemeinde zusammen zu fasten. Denn das letzte Mal, worin ich mich zumindest erinnern kann, als wir zusammen als Gemeinde gefastet haben, war, als wir für einen Pastor gebetet haben und gefastet haben. Michael, wie lange bist du hier? 3,5 Jahre ist das her. Und das finde ich irgendwie schade, weil Jesus sagt hier, sagt zu denen, die richtig fasten, damit es niemand merkt, als nur mein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auf das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das heißt eben auch auf diesem Fasten liegt Segen. Wenn wir fasten, dann verheißt uns Jesus, dass Gott etwas tun wird in unserer Gemeinde. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir damit wieder anfangen würden, für bestimmte Themen, für bestimmte Projekte, für bestimmte Events wieder anfangen würden, einen Fastentag zu machen, einen Fasten- und Gebetstag. Ich glaube, das wäre richtig wichtig und richtig gut. Ich möchte uns da als Gemeinde herausfordern, wieder das Fasten in unsere Gemeindekultur einzubauen. Zur Zeit von Jesu war das ganz normal. Die Juden, die haben, glaube ich, auch wöchentlich auch gefastet, das heißt, einen Tag in der Woche wurde gefastet oder irgendwie so in die Richtung. Das heißt, für die ersten Christen war das ganz normal, das zu tun, aber bei uns in der Kultur ist es ja überhaupt nicht mehr so, dass gefastet wird. Warum auch? Ne? Wenn man jetzt nicht an Gott glaubt, warum sollte man denn fasten? Aber ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Grund zu fasten. Und wie jetzt wir fasten sollen, ist, da sagt Jesus, wenn ihr fastet, dann setzt keine Leidensmiene auf, wie die Scheinheiligen. Sie machen ein saures Gesicht, damit alle Welt merkt, dass sie fasten. Das heißt, wenn wir fasten, dann sollen wir einen ganz normalen Tag haben. Wir sollen einen Tag so bestreiten, wie wir sonst es auch immer tun würden. Nur halt, damit das eben keiner merkt. Denn wir tun das ja für Gott. Wir tun das ja nicht, damit andere Menschen sehen, wow, Samuel fastet, das ist ja so ein toller Christ, der nimmt das ja wirklich ganz ernst alles, sondern wir machen das, damit wir engere Gemeinschaft haben mit Gott, damit wir für ein Thema, für ein Projekt kämpfen und ringen im Gebet bei Gott und damit und dann dass Gott daraus halt auch etwas tut. Als Jugend haben wir das letztens gemacht, wir haben jetzt bei uns, wie bei, in der Gemeinde, auch Teams eingerichtet. Und ich glaube, diese Teams, die laufen jetzt gerade an. Ich glaube, das läuft so gut, weil wir eben gefastet haben, weil wir gebetet haben zu Gott und ihn gefragt haben, was ist jetzt dran für unsere Jugend, was, wie können wir uns neu strukturieren, wie können wir unsere Jugendstunden besser organisieren und gestalten. Und ich glaube, das liegt daran, weil eben auf Fasten Segen liegt. Ich möchte jetzt gar nicht unsere Jugend so toll und groß machen, sondern ich möchte Gott groß machen damit. Er hat das gesegnet, er hat uns gehört, er gibt uns Kraft dazu und er reagiert auf unser Gebet. Das ist einfach großartig. Ja, also ich möchte einfach wieder Mut machen, uns als Gemeinde mehr zu fasten. Ich weiß, dass es schwer ist. Ich weiß, dass es auch sehr umkämpft ist teilweise, Termine dazu zu finden, wann können alle, wann kann man nicht. Es ist der Feind, der arbeitet da echt dagegen, um sowas zu machen. Ja, aber lass uns das wieder tun als Gemeinde, wieder zu Gott ins Gebet, ins Fasten gehen. Eventuell ist euch aufgefallen, dass ich den ersten Vers übersprungen habe und den möchte ich jetzt einmal vorlesen, weil ich glaube, der fasst das alles richtig gut zusammen. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater zu erwarten. Und jetzt dann der Gegenschluss. Wenn ihr das tut und eure Frömmigkeit nicht zur Schau stellt, dann wird Gott das segnen. Denn Gott sieht das Verborgene. Abschließend möchte ich sagen, stelle dein Christsein nicht zur Schau. Gib Almosen, bete und faste im Verborgenen und achte dabei auf deine Herzenshaltung. Es geht Gott um die Beziehung, es geht Gott nicht darum, dass wir etwas tun, nur damit wir es tun, nur damit wir uns versuchen, unsere Rettung zu erarbeiten, sondern es geht ihm um unsere Herzenshaltung, dass wir es tun, weil wir Gott lieben, weil wir Beziehung mit ihm möchten. Jesus lehrt seine Jünger, ihr Frömmigkeitsleben, ihr Glaubensleben, nicht mit falschen Motiven zu leben oder ihr Glaubensleben an die falschen Verhaltensweisen zu knüpfen. Dieses Glaubensleben, diese Frömmigkeit bringt nur Lohn bei den Menschen, aber nicht bei Gott im Himmel, wenn wir eben diese falschen Verhaltensweisen machen, die Jesus hier tadelt, sondern es bringt Lohn, wenn wir sie so tun, wie Jesus es möchte, wenn wir unser Leben so, unser Glaubensleben auch so leben, wie Gott es möchte. Und die Jünger oder wir müssen uns jetzt entscheiden, was ist uns wichtiger? Ist uns der Lob und der Preis von den Menschen wichtiger oder ist es uns wichtiger, dass wir Gottes Segen bekommen, dass wir, dass wir in Kontakt mit Gott stehen und dass wir ihn suchen im Gebet und im Fasten und seinen Willen tun, im Almosen geben. Es gibt auch ganz viele andere Dinge, wie man den Willen tun kann, wie man seinen Willen tut. Aber darüber spricht mein Text jetzt nicht. Kann jemand anders drüber reden. Ich möchte noch zum Abschluss einmal beten. Ich danke dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir davon lernen können. Ich danke dir, dass du uns diese Möglichkeiten gegeben hast und diese Verheißungen gegeben hast, und gesagt hast, dass du uns segnen möchtest, wenn wir das richtig tun, wenn wir das so machen, wie du es möchtest und dass auf diesen Dingen Segen liegt. Ich möchte dich bitten, dass du uns als Gemeinde formst, so wie du es haben möchtest, dass du uns als Gemeinde Segen schenkst in dem, was wir tun. Und ich möchte dich bitten, dass du uns weiter auf deinem Kurs hältst, dass du weiter diese Gemeinde anleitest. Und ich möchte dich bitten, dass wir jetzt noch einen gesegneten Sonntag haben. Amen.